Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Liebe Freunde des gepflegten Basketballsports, herzlich willkommen zur Abteilung Europameister. Mein Name ist Benny Zander und mir zugeschaltet ist ein Mann, der mich immer wieder aufs Neue überrascht. Herr Günther, Pero, als wir uns vor ein paar Tagen nach einer gemeinsamen NBA-Sendung für einen befreundeten Sender, haben wir da kommentiert, verabschiedet haben, da warst du gerade mittendrin in der nächsten, ich nenne es jetzt mal Diät-Challenge oder wie auch immer man das so genau sagt. Hol mal die Leute gerne nochmal ab, was du da gemacht hast. Und mich würde vor allem interessieren, weil wir seitdem nicht mehr viel konversiert haben, wie es denn eigentlich gelaufen ist. Weil das war schon was, da sagen wir mal so, ich habe viele verrückte Freunde, die haben viele verrückte Dinge mit ihrem Körper schon angestellt. Das habe ich noch nie gehört.
Du hast noch nie was von 72 Stunden Wasserfasten gehört? Also, wie ich schon oft erwähnte, habe ich eine Schwachstelle für Gesundheitstrends. Und ich meine, Fasten ist jetzt, glaube ich, nicht besonders trendy, aber es ist natürlich jetzt irgendwie alle möglichen Leute gibt es, die davon erzählen. Also gefühlt haben auch viele Leute gefastet. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo man sich langsam ernsthafte Sorgen, also mit 35, da muss man ja eigentlich so checken und Prostata checken und keine Ahnung, so generelle Sachen. Und ich werde auch ab diesem Sommer nach London reisen und da so ein, weißt du, so ein Generalcheck machen, in so ein, wenn du so, kennst du das, wo die Reichen und Schönen hingehen, wo du dann so, keine Ahnung, jeder Leberfleck, jeder Blutwert, so Ganzkörper-MRT.
Boah, das habe ich gesehen. Kannst du mich mitnehmen, bitte?
Und dann kannst du jede Millimeter Veränderung über die Monate, also dann feststellen. Das werde ich machen. Ich muss, also der Hintergrund ist gar kein so lustiger, weil ich sonst ja der lustige Günni bin, aber es ist einfach, mir gehen die Menschen aus, die irgendwie nicht in ihrem Leben so mit irgendwelchen Formen von Krebs oder sonstigen beschissenen Scheiß also zu tun gehabt haben. Und wenn mir jemand sagt, wenn du 72 Stunden nichts isst und dann, keine Ahnung, dein Körper halt in so einen Autophagie-Modus schaltet, der ihn da sonst nicht erwischt und sich quasi einmal so die toten Zellen oder die schlechten Zellen wegfrisst und ausscheidet und so weiter, und dann bin ich doch dabei. Und ich habe das dritte Mal jetzt versucht, tatsächlich. Und die ersten zwei Male habe ich es recht easy geschafft. Also keine Brühe, kein Tee, sondern nur Wasser für drei Tage. Dieses Mal habe ich es aber, war ich so von mir selbst überzeugt, dass ich eine Maschine bin, dass ich eine Unbrechliche, dass mein Wille nicht zu brechen ist. Und habe mir das einfach in so einen Bereich gelegt, wo ich übertrieben viel gearbeitet habe. Also mit dir das Spiel kommentiert, da war ich anderthalb Tage, habe ich nichts gegessen, dann musste ich rumreisen, dann musste ich irgendwas erledigen, da hatte ich in Berlin einen Termin und dann hatte ich am nächsten Tag nochmal eine Konferenz mit 8 Spielen. Das wäre genau, ich glaube, die 70. Stunde wäre eine 8-Spiele-Konferenz mit Lukas Schönmüller gewesen. Und zwischendurch hatte ich noch die Kinder, war ich Strohwitwer zu Hause einen Tag. Und das ist der Endgegner. Also für meine Kinder Toastbrot, frisch geröstetes Toastbrot mit so, keine Ahnung, mit Fleischsalat bestreichen oder mit, keine Ahnung, Leberwurst bestreichen und den Gürkchen noch dazu drapieren. Also das ist normalerweise wirklich so an Tag 2 oder an Tag 3 ist das der Horror. Und ich bin gebrochen tatsächlich. Ich bin einfach irgendwann nach 50 Stunden war ich so, efft euch alle, ich esse jetzt was. Und dann habe ich gegessen. Dann habe ich es nicht geschafft. Also ich musste aufgeben. Tap out dieses Mal.
Ja gut, aber unter besonderen Umständen. Also ich würde mal sagen, das sind absolut mildernde Umstände. Und vielleicht das nächste Mal planst du das irgendwie dann nicht ausgerechnet in den Start des Jahres.
Ey, man muss das wirklich. Also erstmal ist es krass. Eine der krassesten Erfahrungen, wenn du es das erste Mal machst, ist zwei Sachen. Erstmal, du merkst, ganz oft ist einfach ein Dopamin-Hit. Du willst einfach was Geiles. Du willst einfach irgendwo reinbeißen. Nicht, weil du Hunger hast. Natürlich kein Hunger, sondern es einfach soll einfach einmal dein Körper sagen, oh, das war geil. So, das ist klar. Das viel krassere ist, du hast so viel Zeit. Der Tag wird so lang, wenn alles, was mit Essen für dich persönlich zu tun hat, wegfällt. Du gehst nicht einkaufen, du machst nicht die Küche sauber, du kochst nicht, du isst nicht. Du hast einfach gefühlt 2 Stunden mehr am Tag, als du sonst hast. Und es wird halt einfach alles nochmal so geil neu gestartet. Also du erfreust dich an den... Also dieses normale Fasten ist ja genauso, also wenn du mit Brühe fastest oder mit Tee, dann freust du dich einfach über, so, keine Ahnung, beißt den Apfel und machst so, ho, ho, ho. So ist das halt. auf Stufe 10.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das erste Mal für wirklich einen längeren Zeitraum im ersten halben Jahr auf Fleisch verzichtet habe und mein Papa das so hart zelebriert hat, weil ich habe das gemacht bis zu meinem Geburtstag Ende Mai und dann bin ich nach Hause gefahren und er hat das krasseste Steak gekauft, was ich je in meinem Leben gesehen habe, was jemand privat zubereitet hat, was nicht in einem, was ich glaube, er hat auch noch halb das Haus abgefackelt mit unserem Gasgrill, aber egal, also zumindest die Fassade war so ein bisschen betroffen davon und er, also der hat sich mehr darüber gefreut, dass ich jetzt wieder Fleisch esse, als ich selber und ich habe mich schon sehr gefreut und ich mache das immer noch regelmäßig und genau wie du sagst, einfach diese, wenn man dann wieder sich von alleine lässt, ne? Und dann sucht man sich natürlich auch was Gutes, so mit dem man sich von alleine lässt. Dann hole ich mir nicht einfach irgendwie so, keine Ahnung, die ranzigste Salami, die es irgendwie gibt, sondern gehe irgendwo schön essen und dann gibt es da halt aber was richtig Feinfleischartiges. Ja, das ist ein gutes Gefühl, Mann. Und dann
das ist schon gut und es gibt noch einen zweiten Effekt, also es gibt noch einen Effekt, es gibt natürlich tausende, aber eine Sache ist dieses, du wirst ein bisschen autarker. Also wenn du einmal so eine Schallmauer durchbrichst, weil du denkst, ich bin aufgewachsen und denke, ich muss dreimal am Tag essen und snack zwischendurch, weil sonst falle ich um. So denkst du halt. Und wenn du irgendwann mal merkst, ich kann drei Tage nicht essen und am zweiten Tag wird meine Konzentration sogar gesteigert. Ich habe phasenweise mehr Energie, weil ich nicht verdauen muss und diesen ganzen Shit. Dann kommt es dir ein bisschen albern vor, wenn du dann irgendwann einen Tag hast, wo du sagst, oh, ich habe jetzt aber schon seit 3 Stunden nichts gegessen. Ich falle wirklich vom Fleisch. Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr durch. So das... lässt, also dann, du kriegst so ein bisschen so, nee, so wenn ich jetzt hier gern eben nichts zu beißen kriege, ich kann schon durchziehen. Ich habe schon noch ein paar Stunden im Zweifel im Petto.
Also. Ja, sehr gutes Gefühl. Mich würde ja interessieren, was Basketball Deutschland so zum Jahresstart an Vorsätzen gerade umsetzt. Schreibt es uns gerne, packt es unter die Spotify-Folge. Was machen die Basketballer und Basketballerinnen in Deutschland so, um sich irgendwie so ein bisschen fresh zu machen? Wer ist schon gebrochen und das erste Mal nicht ins Fitnessstudio, obwohl er eigentlich wollte? Das würde mich sehr interessieren.
Wenn du schon auspackst, nochmal, dann wird es jetzt wirklich selbstreferenziell. Weil ich habe letztes Jahr hatte ich den Vorsatz 10.000 Schritte. Also ich bin wirklich klischeeiger als ich. Es gibt kein mehr Klischee, also Health-Klischee-Mensch. Ich bin einfach 10.007 Schritte letztes Jahr gegangen. Glaube ich, weil ich einfach die letzten 2 Tage einfach, ich bin dann einfach so ein, ich habe so einen dummen Leistungssportler, so einen Kopf, wo einfach dann, ich war so bei 9.985 oder so und dann bin ich einfach spazieren gegangen, bis ich 10.000 hatte, so am 31.12., weil ich dachte so, ich muss jetzt so, was natürlich nichts mit Gesundheit ist, gar nichts mit irgendwas zu tun, aber es ist einfach so, nee, ich mach das nicht irgendwie, mein Leben ist gut, ich gehe zur Arbeit und es ist irgendwie so gesund, so eingewoben in deiner, sondern es ist einfach so, ich habe gesagt, ich laufe 10.000 Schritte, ich gehe zu 10.000 Schritte, so einfach so lustlos habe ich dann die letzten 10.000 Schritte einfach, okay, über die Hürde, alles klar, gecheckt. Da bin ich aber auch für dieses Jahr, die ich da noch weit zurück, da muss ich das Walking Pad wieder rausholen.
Ja, das wird schon, das machst du schon. Also schickt uns gerne mal, was ihr so gerade für Routinen habt oder so für wilde Health, Gesundheit, was auch immer, Dinger da ist. Vielleicht ist für Günni ja noch was dabei. Er ist ja empfänglich offensichtlich für solche Dinge. Das Jahr ist ja noch lang. Pero, komm, wir steigen ein in heute eine, natürlich in der Woche, in der die Association in Deutschland gastiert, eine durchaus NBA geprägte Folge, denn wir werden beide am Donnerstag, Basti auch, vor Ort sein, dort arbeiten bei diesem NBA-Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies, das erste Hauptrundenduell der NBA-Geschichte auf deutschem Boden überhaupt. Und deswegen gehen wir so ein bisschen, es gibt aber auch noch einige andere Themen, sowohl in der NBA als auch in der Euroleague, gehen wir so ein bisschen durch, was hier so alles so auf meinem Zettel steht. Beginnen mit da freue ich mich jetzt schon, mit dir drüber zu reden. Kannst du dich daran erinnern, im Laufe deiner Karriere, vielleicht hattest du es selber, vielleicht hatten es aber auch Teammates von dir, so richtig persönliche Fäden zwischen Spielern, Spieler und Gegenspieler, die sie einfach nicht miteinander klarkamen, wo man schon wusste, oh, heute geht's gegen die, das wird wieder interessant zwischen den beiden. Gab es das in deiner Karriere?
Boah, da müsste ich... So ein richtiges Mano a Mano hatte ich auf jeden Fall nicht. Also du hast natürlich die Duelle, wo es so hitziger wird, aber so... Ich hatte so kein Nemesis, würde ich mal sagen. Und ich kann mich auch wirklich nicht an viele erinnern. Wir waren lange, zu lange die lustigen Ulmer so. Die Leute waren uns wohlgesonnen. Wir sind halt sympathisch dann Zweiter geworden. Da gibt es dann immer weniger Reibung. Und wenn wir dann eingeseift wurden von Bamberg, das war halt keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Ich würde sagen, ich weiß, ich habe eine gute Ahnung, worauf wir hinausgehen, aber tatsächlich nicht, ne?
Und normalerweise ist es doch so, selbst wenn es hitzig wird, das habe ich ja auch schon ein paar Mal in einer Halle miterlebt, und wenn man dann, nachdem man mit seiner Sendung fertig ist, durch die Katakomben schlurft, dann ist meistens alles wieder vergessen, oder? Das ist doch eigentlich so eine, sagen wir mal, mehr oder weniger ungeschriebene Regel. Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz. Kommt drauf an, was auf dem Platz passiert, ne?
Ja, es gibt natürlich es gibt natürlich Dinge, wenn du sagst, okay, da ist jetzt was vorgefallen oder ist nochmal eine, also innerhalb dieses Kodexes, was du so erzählen kannst, wenn das nochmal überschritten wurde, oder wenn du sagst, wirklich jemand hat im Zweifel deine Gesundheit gefährdet durch einen Ellbogen, einen absichtlichen oder einen Fuß irgendwo und unter dich drunter gestellt oder so, dass es dann nochmal nachhalt, das gibt es, glaube ich, schon. Aber das ist die sehr, sehr kleine Ausnahme.
Mhm. Also Dinge, die nicht erlaubt sind, alles, was gesundheitsgefährdend ist, logischerweise. Und ich nehme an, alles, was mit Family und so weiter zu tun hat, steht auf dem Index. Ja. Und ansonsten kann man, glaube ich, aber schon relativ Grenzen auch ausloten, oder? Da ist der Sportler auch so, dass er im Zweifel dann ein bisschen zurückschießt und dass man nicht so schnell eingeschnappt ist, weil man einfach weiß, Hitze des Gefechts und so?
Normal, also das kommt auf den Typ tatsächlich an. Das gibt, also es gibt auch Typen, von denen du weißt, dass denen es schwieriger fallen würde, das loszulassen.
Okay, ihr wisst alle, in welche Richtung ich versucht habe, die Debatte gerade ein bisschen zu schieben, denn das große Thema im Moment mit deutscher Beteiligung in der NBA, neben der Tatsache, dass sie eben, wie gesagt, zu Gast ist in Berlin dieser Tage, ist die Sperre von Dennis Schröder, unser Nationalmannschaftskapitän, Welt- und Europameister, hat sich heftigst, aber wirklich heftigst mit Luka Doncic gezofft in L.A. beim Duell Lakers gegen Kings. Er wurde jetzt von der NBA für 3 Spiele gesperrt. Ich mache mal im Schnelldurchlauf, was wohl passiert ist, was der Vorwurf zumindest ist an Dennis. Circa 40 Minuten nach Ende des Spiels soll es in einem Gang in der Halle, da gibt es unterschiedliche Sachen, oder in der Nähe eines Parkplatzes, soll Dennis auf einen anderen Spieler gewartet haben, eine Konfrontation gestartet haben und wohl versucht haben, irgendwie das auch ein bisschen noch physischer werden zu lassen. Und laut US-Medien ist dieser Spieler, wenig überraschend, Luka Doncic, weil die sich das ganze Spiel über eben mal wieder behakt haben ohne Ende. Und jetzt ist Dennis für 3 Spiele gesperrt worden. Er kriegt in der Zeit kein Gehalt. Da reden wir von $250.000 ungefähr, hat man nachgerechnet. Und es ist ja nicht das erste Mal, Pero, ne, dass die beiden auch im Nationalmannschaftstrikot, auch bei der EM, die reden immer wieder miteinander. Jetzt haben wir aber eine neue Eskalationsstufe erreicht.
Also nochmal, das ist ja auch, wir haben ja nichts gesehen. Also wir haben quasi das auf dem Spielfeld gesehen. Wir kennen die Vergangenheit. Und da wüsste ich gar nicht, ob ich nur sagen würde zwischen Dennis und Luka, sondern vor allem auch einfach zwischen vielen deutschen Spielern und Luka. Also Isaac Bonga ist es, glaube ich, auch ordentlich nicklig, wenn er spielt. Ich glaube auch, dass Franz mittlerweile jemand ist, der Luka das ein oder andere Mal mit auf den Weg gegeben hat, dass, wenn sie in den Nationaldresses spielen, dass er nicht glücklich ist über die Art und Weise, wie Luka an die Freiwurflinie kommt oder wie er sich gibt. Die Mannschaften haben jetzt einfach auch einige Spiele gegeneinander gemacht. Also für mich rührt das eher von der Nazio her als von offensichtlich als aus der NBA. So. Und deswegen glaube ich auch fast, dass das einfach ein Tick intensiver ist. Also es ist eben nicht das typische NBA-Scharmützel, sondern es ist tatsächlich was, wo Spieler noch mehr investiert sind, im Zweifel, so aus der Nationalmannschaft. Deswegen wirkt das jetzt auch vielleicht noch mal einen Tick realer. Und nur mit dem arbeiten, was wir gehört haben, was wir gesehen haben. Ich finde es auch nicht problematisch. Ist ja ein großer Unterschied, ob wer jetzt da hingegangen ist. Ich glaube nicht, dass Dennis gesagt hat, ich treffe mich jetzt, oder ich suche den auf 40 Minuten nach dem Spiel und ich gebe dem eine Bombe. Das würde ich schwierig finden. Also ihm nicht wert, nicht dem Niveau, also unter seinem Niveau. Das glaube ich aber auch nicht unbedingt, dass passiert ist, sondern im Zweifel sagt er, gibt es dieses Gefühl von, da ist jetzt gerade was passiert, es gibt bestimmte Sachen, die du machen kannst und du hast jetzt eine Grenze überschreiten und ich erzähle dir nochmal, in Anführungszeichen, in Ruhe, nach dem Spiel sage ich dir nochmal, wenn die Kameras weg sind, nur zwischen uns beiden, dass du das nicht machen solltest. Das finde ich noch legitim, irgendwo. Also, dann kommt es natürlich auch auf die Art und Weise an, die wir 0,0 gesehen haben. Und wenn das dann in diesem Gespräch, sehe ich auch, wie gerade bei Franchises, bei denen es gerade nicht so läuft und also so schwierige Gesamtmengelage, sage ich mal, dass es dann, was ich, kleine Schubserei, Wischerei gibt, so, das ist jetzt auch noch nichts Verrücktes. Also, klar, dieses Dennis ist ihm aufgelauert und würde ihm, will ihm eine Bombe geben, das, da glaube ich nicht dran. Und das wäre für mich ganz anders zu bewerten, als zu sagen, Dennis sagt als mehrfacher Familienvater, ey, guck mal, so und so operiere ich, das kannst du mit mir machen, das kannst du zu mir sagen. Wenn du mehr sagst, dann komme ich zumindest zu dir und sage dir einmal, so nicht, so, das ist zu viel. Und was daraus passiert, das kann ich nicht bewerten. Was dann passiert, weiß ich nicht. So. Das sind die zwei verschiedenen Schuhe, wo ich ein bisschen überrascht war. Also ich finde das, ja klar, ich kann verstehen, dass Leute sagen, ey, das ist ein Sportheld, das ist von uns einer der größten Sportler, die wir haben, muss der jetzt sich irgendwo am Parkplatz mit irgendjemandem fetzen? So, nein, finde ich, kann ich verstehen. Ich kann aber trotzdem verstehen, dass in diesem Pressure Cooker, in dem die sind, dass so ein Vorfall, dass das passiert. Das finde ich jetzt auch nicht, also finde ich auch noch nicht sehr schlimm. Dieses Kommentar darauf würde ich eher überrascht. Also du hast ja jetzt schon die erste Abkühlphase angesprochen, die normalerweise zwischen Spiel und nach dem Spiel passiert. Aber ich glaube, als es dann veröffentlicht wurde und der hat kommentiert, dass er dieses Instagram, Attempting, ne? Und dann quasi, also dass er quasi darüber, ich habe das so gelesen, er lächelte über den Kommentar, dass er nur versucht hätte, Lukic eine zu watschen, sondern dass es, also habe ich das jetzt verstanden, dass er es geschafft hat. Also dass er eben, weißt du? Oder?
Ach so, okay, so. Ja, doch, jetzt wo du sagst, die Abzweigung habe ich gar nicht genommen, aber ich glaube, anhand des Wordings kann man die tatsächlich nehmen. Ja, stimmt.
Also wenn der Headline steht, keine Ahnung, wo steht, Per Günther gibt Benny eine Bombe, gibt Zander eine Bombe. Oder nee, versucht Zander eine Bombe zu geben. Und dann kommentiere ich darunter, hahaha, versucht in Anführungszeichen. Ja. So, I don't know. So habe ich das, vielleicht liege ich dafür. Also ich liege in jedem Fall, alles ist nur gedingst. Für mich ist das keine große Sache. Ich finde so, I don't know. Ich hoffe, dass wir in dem großartigen Podcast jetzt mit Dre Vogt, die beiden arbeiten ja jetzt zusammen, dass wir da vielleicht dann Aufschluss haben und dann aus erster Hand das hören. Ist ja selten irgendwie, dass man über sowas quasi, dass man nicht mal Bildmaterial hat in der heutigen Dings, aber I don't know. Für mich ist es ein bisschen heißer gekocht als gegessen. So.
Stimmt, er hat dieses Attempting in Anführungsstrichen oder Attempted hat er unter einen ESPN-Post geschrieben, genau. Und mit den Smileys entsprechend würde man reinlesen, stimmt, klar, ist das eigentlich die Message davon? Ach so, ihr glaubt, ich habe das nur versucht. Okay, interessant, okay, ja, sehr, sehr gut. Genau, der Podcast, den wollte ich an dieser Stelle eh einmal empfehlen. Ich glaube, in der dritten Folge, die ist aber, glaube ich, schon vorproduziert. Ich glaube, da ist die Sperre noch nicht passiert. Da geht es irgendwie um Practice und so weiter. Golden Hoops heißt das Ding von unserem lieben Freund und Kollegen Dre Vogt mit Dennis zusammen. Die beiden lagen ja auch eine Weile im Clinch und haben sich ausgesprochen. Jetzt machen sie Podcast zusammen, finde ich irgendwie auch schön. Vielleicht noch zwei Sachen dazu, die wir noch nicht erwähnt haben. Also erstmal muss man dazu sagen, wir haben ja auch sowohl auf als auch neben dem Feld die Attitüde von Luka Doncic schon mitbekommen, auch bei der Weltmeisterschaft und so weiter. Und sorry to say, er hat einfach eine schwierige Attitüde. Das ist einfach so. Es ist vielleicht auch normal, wenn du mit 17 schon der König warst und die Euroleague zerlegt hast und dann die NBA und alles mögliche. Aber er hat einfach auch, gerade wenn er im Umfeld auch der slowenischen Nationalmannschaft ist, finde ich, auch neben dem Platz eine echt unangenehme Attitüde. Das muss ich einfach einmal so sagen. Das ist wirklich so. Es gibt ja dieses Video aus diesem Spiel, wo er Dennis zuruft, hättest du mal den Vertrag unterschrieben, Baby? Mhm. Da geht es um dieses angebliche damals 84 Millionen Dollar Vertragsangebot der Lakers, was Dennis abgelehnt hat, auch wenn er selber sagt, dass es nie ein konkretes Angebot gegeben hat. Laut Bild hat er auch noch gesagt, du redest nur, ich wünschte, du würdest zuschlagen. Das ist auch noch irgendwie so überliefert. Also, und
ja, also, ja. Also ich finde ja tatsächlich genau das der Erste, so sollte es ja sein. Also das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Denn ey, du hättest mal den Vertrag unterschrieben, haha. So, das ist ja der Trash-Talk, den wir noch, der ja mehr als im Rahmen, der ist ja quasi noch harmlos so bei allem, was wir haben.
Ja.
Und ich glaube generell, dass ja der Ton auch von den Sachen, die gesagt werden, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit 15 Jahren zurück, das ist ja alles auch super gemäßigt. Also generell ist alles gemäßigt und es wirkt trotzdem wie aus der Zeit gefallen, wenn wir nur ganz grob mit einem Auge das lesen und sagen, irgendwie Dennis Schröder lauert auf und Parkplatzbombe so. Ja, das wirkt auch irgendwie nicht mehr, aber das ist mal wirklich bei Sportlern, die immer wieder aufeinander prasseln und sich dann einfach irgendwann nicht mögen, dass es dann mal so ein bisschen hochkocht. So.
Ja. I don't know. Heute Nacht gab es das Duell ohne Dennis. Das haben die Kings tatsächlich gewonnen. Da haben sie ihn gerecht, obwohl Luca 42 gemacht hat. Und es gibt ja tatsächlich noch ein Duell, Anfang März in dieser Saison, wo wir dann natürlich alle genau drauf gucken. Ich freue mich auch schon wahnsinnig auf das nächste Duell DBB Slowenien, was anhand der Auslosung es sowieso geben wird beim nächsten Turnier, weil es immer gibt. Und wir haben ja auch mit diversen deutschen Spielern darüber geredet, wie eklig einfach dieses slowenische Team ist. Deswegen, ja, okay, also Golden Hoops Podcast an dieser Stelle nochmal die Empfehlung. Da zum Beispiel die zweite Folge, die sie über das Thema Defense gemacht haben, super interessant, glaube ich, auch einfach für viele, die nicht so tief Basketball verfolgen, aber man kriegt einfach nochmal ein paar andere Inputs mit, so wie wir das ja hier auch versuchen. Was war deine Lieblings-NBA-Rivalität? Früher, ich habe so überlegt, mir ist sofort, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das waren so diese beiden Gegensätze. Ich mochte immer Garnett gegen Duncan sehr, weil ja tatsächlich KG es wirklich geschafft hat, dass Tim Duncan, der ruhigste Mensch der Welt, am Ende ihn wirklich gehasst hat. Ne?
Für mich ist, glaube ich, also Peak ist auch einfach, weil die sportliche Relevanz so groß war, dann natürlich so von 08 bis 2010 Celtics Lakers und dann die Pre-KD Golden State Warriors und LeBron. Also, wenn er, als er sie 16 schlägt und er hat das Ultimate Warrior T-Shirt an, wenn er aus dem Flieger steigt und so, dann ist Halloween-Party, keine Ahnung, da liegen dann auf der einen Seite dann, also, I don't know, da war schon vieles für mich dabei. Und ja, das ist dann schon, und da verschwimmen dann eben auch die Grenzen so zwischen, Mann, die mögen sich einfach zu dieser Zeit wirklich nicht so. Mhm. Und der Basketball wird dadurch intensiver und dadurch wird das Fanerlebnis besser. Und nochmal, das werden jetzt Highlights. Also nächstes Slowenien-Deutschland-Spiel, da würde ich, glaube ich, sogar meine Siegprognose, nur einfach, weil da Reibereien sind, im Zweifel von 0,5 Spiele, die die Slowenen gewinnen könnten, auf 1 oder 1,5 heben.
Jordan, Isaiah Thomas, ne? Rodman, Malone, als da, wo damals die Ellbogen geflogen sind und so weiter. Also es gab dann schon wirklich, es gab aber auch die Rivalität zum Beispiel zwischen Magic und Larry Bird, die halt krass konkurriert haben, aber das trotzdem, also die ja sogar gut befreundet irgendwie dann waren, ne? Also das ist auch spannend, dass es auch das möglich ist, so. Naja, also diese Episode abgehakt und jetzt, Günni,
wenn du recht hast, ist tatsächlich, okay, Peak-Spiel ist dann, weil ich dadurch als LeBron James ist dann Spiel 6 Ost-Finals 2012. Also Paul Pierce und LeBron James als Privatfehde und dann Spiel 6 von LeBron 3-2 hinten in Boston. Ich glaube, er macht da 45 oder so, spielt eine perfekte erste Halbzeit. Das Fang-Spiel, also wo er den Mundschutz hat mit den Fangs. Und wir sehen quasi einen LeBron James mit einem Demeanor, so wie wir ihn vorher nie und nachher nie wieder gesehen haben. So eine unaufgeregte Killer-Ausstrahlung, die wir so einfach, wo wir nicht wissen, wo das herkam. Und das ist, glaube ich, vielleicht das schönste Produkt von so einer Fehde zwischen zwei Leuten oder beziehungsweise einem und einem ganzen Team.
So, dann bleiben wir jetzt in der NBA, holen sie aber nicht nur im übertragenen Sinne rüber über den großen Teich hier zu uns. Denn Donnerstag ist es soweit, ich habe es schon gesagt, Orlando gegen Memphis, das erste Hauptrundenspiel der NBA-Geschichte überhaupt in Deutschland. Mit viel deutscher Beteiligung bei Memphis, Thomas Isalo als Coach. Die ganze Stadt, Pero, ist geflutet mit NBA-Events. Es gibt ein Public Viewing am Donnerstag in der Music Hall direkt daneben, wo man noch Tickets bekommen kann. Unsere Kollegen, kann man ja sagen. Dirk Nowitzki und Steve Nash sind auch am Start. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man sagen darf. Detlef Schrempf ist in town. Dwight Howard war gestern beim Dönermann. Jason Williams, Dwight Chocolate, der bei beiden gespielt hat. Kannst du eigentlich, haben wir in diesem Podcast schon genug den europäischen Basketballfans das Phänomen White Chocolate, Jason Williams näher gebracht? Oder sollen wir das an dieser Stelle nochmal kurz tun?
Also, man hat, glaube ich, nie, also über White Chocolate genug gesprochen. Aber der Spieler vielleicht, ich muss zu aller Verteidigung sagen, der Spieler vielleicht, der am meisten profitiert von der kurzen Aufmerksamkeit und Highlight-Kultur aller Zeiten.
Ja, natürlich, absolut.
Also das Delta zwischen Jason Williams war fein, war ein guter Point Guard, so, ich habe ihn gerne geguckt. Aber und zwischen dem und seinem Highlights und den, wenn du jetzt, also wenn mich meine Kids fragen würden, gib mir 3 YouTube-Videos von Spielern, dann ist es wahrscheinlich dieses eine Nick Van Exel-Video und dann ist es ein Jason Williams-Video und dann kommt schon, dann ist es irgendein Mike. Es gibt auch eins von Mike und Scotty zusammen, aber so, das sind die drei. Also es geht sehr schnell. Seine Nash kommt noch irgendwo dazu. Mhm. Aber, also ja, lasst uns ihn abkulten, wohl wissend, dass er nicht jedes Mal, wie im All-Star-Game, die Pässe von seinem Ellbogen gespielt hat. Mhm. Oder jedes Mal. Ich mag ja Jason Williams also viel lieber mit der Matte noch. Also,
ja. Mhm.
Es gibt ja keinen, wahrscheinlich, also, wie drückt man das jetzt aus in so ein Mikrofon? Es gibt wahrscheinlich keinen
ich weiß, worauf, was das Problem für dich ist.
Kein White Boy, sage ich jetzt. Kein White Boy, der so auch mit Bird zusammen, der so beliebt in der Kultur, generellen Basketballkultur in den USA war und so anerkannt in der generellen Basketballkultur wie Jason Williams. So. Und ja, als er damals noch diese Matte, diese blonde, wirklich Schulbub-Matte hatte und dann so gehupt hat, wie er gehupt hat, und dann Gary Payton so stehen lassen und so, dann war der Effekt für mich noch größer, weil es noch skurriler wirkte, weil du dachtest, du hättest einen so aus dem Herrenchor, gerade hätte sich das, oder der Pastor hätte sich das Talar abgenommen und würde jetzt ein bisschen ballen gehen. Also die Highlights von dem jungen Jason Williams mit der Matte ist für mich das Nonplusultra.
Gebt ein, oder wir packen das auch in die Shownotes, einfach nur Jason Williams Most Amazing Passes, hat die NBA hochgeladen vor 6 Jahren, hat 14 Millionen Aufrufe und ist wirklich, das sind 13 Minuten, die können für Menschen, die auch nur ansatzweise was mit Basketball anfangen können, nicht besser investiert sein als das. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er natürlich für beide gespielt hat, weil er dann irgendwie auch dieses, hat ja dann auch für ein paar Stationen gespielt und es waren einfach ein paar Prominentere dabei. Was sind so andere Big Heads, die dir sofort kommen zu Orlando und Memphis? Was sind die ersten Spieler, die sofort reinschießen?
Also natürlich 2010er bei Orlando, aber ansonsten Penny und der junge Shaq, glaube ich, kriegst du aus diesen Pinstripes. Also erstmal diese Nadelstreifen-Jerseys, dass sie zurück sind, ist natürlich großartig. Und Penny-Highlights sind auch gestört, Mann.
Mhm.
Wirklich gestört.
Siehst du das Trikot da hinten hinter mir? Da hinten ist es.
Ich kann es gerade gar nicht sehen. Tracy, okay. Ja, die haben schon. Ich meine, dafür, dass die nie einen Blumentopf gewonnen haben, bis auf den Finals-Runner 2010 und einmal hier die 45 rausgeschmissen, hatten sie schon ein paar spektakuläre Spieler, muss man wirklich sagen.
Das war ja die Zeit, wo ich tatsächlich mit Basketball infiziert wurde, weil ich habe ja einen fantastischen großen Bruder und der hat halt Anfang Mitte der 90er einfach NBA gesuchtet wie blöde. Und da waren halt einfach bei den Magic Shaq und Penny und da war es halt um mich geschehen. So. Und danach hatte ich noch das Glück, dass irgendwann auch nochmal Tracy McGrady in diese Mannschaft kam und jetzt haben wir da einfach eine deutsche Enklave, deswegen kann man es einfach mit Orlando ganz gut aushalten aus deutscher Sicht. Bei den Grizzlies sofort der erste Zach Randolph. Sofort.
Mm. Ja, ja, ja. Tony Allen und Zach Randolph, Grit and Grind mit Conley und Marc Gasol noch dazu im Idealfall. Tayshaun Prince, so das sind so die, das sind die fünf, ja. Oder das sind gerade die ersten Namen, sind die, also diese Teams, die dann in den Playoffs echt Schwierigkeiten hatten, weil sie gar kein Spacing mehr hatten und dann irgendwie so ein bisschen dieses traurig, dieses mit anzusehen, dass diese Powerhouse-Defense, die dann immer für 60 Siege gut war in der regulären Saison, so ein bisschen zerschellt ist an den Herausforderungen vom Playoff-Basketball in der NBA. Aber das Grindhouse, das hat mir gut gefallen damals.
Lass mal ein bisschen drüber sprechen, was da so passiert. Also die Magic sind am Montagvormittag gelandet. Die sind direkt nach dem Spiel gegen New Orleans, wo Moritz sein Comeback gegeben hat, losgeflogen. Es gibt diverse Meet and Greets. Moritz macht Live-Podcast, habe ich gesehen. Magenta.
Mama Magenta.
Mama Magenta hat da richtig aufgefahren.
Magenta Haus oder so. Ja. Warte, wir haben irgendwie so.
Magenta Kiez. Ja. Also
der
auf jeden
Pinky
Fall.
Keeps in Mama, irgendwas ist da so. Haben sie sich auch entfallen lassen wieder.
Ja, die da wird fett aufgefahren, auf jeden Fall, Mama Magenta. Moritz hat im Podcast in seinem eigenen verraten, dass er exakt einen Abend für Family and Friends hat, obwohl sie seit Montag da sind, weil einfach so viele Termine und alles sind. Das ist dann schon auch irgendwie krass. Aber es gab ein schönes Bild in seiner Instagram-Story, einfach nur, ich glaube, aus der Wohnung der Eltern raus, einmal übers verschneite Berlin so ein bisschen drüber. Und jetzt ist ja die Frage, Günni, also das ist die eine Geschichte, über die wir gleich reden, dieses Homecoming der Wagners. Wir dürfen Tristan da Silva natürlich nicht vergessen. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an, uns gemeinsam mal der Frage zu nähern, warum macht die NBA das? Was ist der sportliche Wert dieses Spiels? Ich glaube, das Letztere ist relativ schnell beantwortet, einfach dadurch, dass die Hauptrunde so riesig ist, mit viel zu vielen Spielen, das könntest du in der Euroleague nicht machen, weil jedes Spiel, weil die Spiele da einfach, jedes einzelne Spiel quasi von mehr Relevanz ist, ne, sportlich. Also natürlich werden die beide darum spielen, das Spiel zu gewinnen, so, aber du hast halt auch noch über 80 andere Spiele.
Ja, also es ist natürlich growing the game, wie es so schön heißt. Es ist, ja, hört man auch nicht mehr unrealistisch, dass es eben eine Franchise gibt. Die erste wäre natürlich in London. Mann, da passiert schon einfach viel. Und wenn du denkst, NBA Euro kommt, dass du dann abklapperst, die großen Märkte abklapperst, und dann wird, keine Ahnung, du hast ein Paris-Spiel, du hast ein London-Spiel, dann ist es jetzt für mich auch nicht so unrealistisch, wenn du siehst, dass, oder wenn du davon ausgehst, was der Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet und gerade Weltmeister und Europameister geworden und du hast jetzt ein Team mit drei Deutschen und du hast 7 oder 8 in der Liga und du hast ein paar im Petto noch, die kommen, dass du das Ding hier ansteuerst und dass du da dafür sorgst, dass ja im Zweifel entweder die NBA Europe Hallen voll sind in 2 Jahren oder eben, dass es genauso weiter wächst, wie es tut.
Und ich glaube aber, wir freuen uns alle, also wie gesagt, wir werden da auch arbeiten, allein darauf freuen wir uns schon, weil das irgendwie auch fett wird, aber wir freuen uns irgendwie fast auch noch ein bisschen mehr auf das Gesamtgebilde als auf das Spiel an sich, mit dem Wissen im Hinterkopf, du hast das zum Beispiel auch mal bei den Damenländerspielen so schön gesagt, einfach, ich glaube, Franz hat es jetzt auch nochmal gesagt, da kommen jetzt einfach, die NBA ist für viele Basketballfans gefühlt sehr weit weg. Und jetzt holt man sie mal zu sich ran, so. Und natürlich reden wir auch gleich vielleicht noch über Ticketpreise und so weiter und so fort. Aber einfach das Erlebnis, das zu sehen, die Jungs zu sehen, vielleicht auch Franz wieder auf dem Parkett zu sehen, müssen wir mal gucken. Das ist etwas, das ist einfach was anderes, als es am TV zu sehen, ne?
Also, ich kann das nur immer wiederholen. Ich war bei diesem ersten NFL-Spiel in München. Brady mit den Buccaneers gegen Seattle. Und das war das erste Spiel, glaube ich, seit 20 Jahren, das erste reguläre, also zählende Spiel auf deutschem Grund sowieso, oder und dann seit 20 Jahren das erste Spiel in Europa oder so, also oder außerhalb von London, das heißt auf dem europäischen Festland. Das war eine der coolsten Sportveranstaltungen, auf denen ich je war, weil es hat einfach alle, also es waren gefühlt alle, es war super international. Und es waren Spanier und Portugiesen. Und du wusstest, okay, da sind jetzt 2 Freaks aus einem portugiesischen Dorf. Die dachten, die wären die einzigen NFL-Fans und sind die Sonderlinge da, wo sie herkommen, weil alle Fußball gucken. Und die kommen jetzt nach München gereist und sind einfach 3,5 Stunden selig. Unabhängig davon, wer spielt, wie gut das Spiel ist, wie teuer der Hotdog ist, wie kacke das Wetter ist. Sondern die wollen einfach da sitzen und können es nicht glauben, dass sie in einem bei einem oder einem NFL-Spiel beiwohnen. Und das war so eine Dankbarkeit, es reicht mir schon, hier zu sein. Ich kann nicht glauben, dass das passiert und dass ich Teil davon bin. Habe ich nicht oft erlebt in einem Stadion, wo auch immer. Und das, in diese Richtung geht das. Es wird sicherlich ein bisschen deutscher. Du könntest wahrscheinlich fast mit Berlinern diese Halle füllen. Aber dieses, also ich bin mir sicher, dass für mich einfach diese Ungläubigkeit, also das stärkste Gefühl sein wird. Ich habe mit meinem Bruder Basketball gespielt. So, das war schon, da hat man schon, okay, das ist ja was Besonderes. Wir haben zusammen 2. Liga gespielt in der gleichen Mannschaft. Ey, was sind die Chancen, dass du bist ein Berliner Junge und du spielst Basketball und du kommst in die NBA. Das ist schon so 1 in 500.000. Und dein Bruder kommt auch in die NBA. Und ihr spielt in der gleichen Mannschaft und ihr bringt zusammen ein NBA-Spiel, das erste aller Zeiten in deiner Heimatstadt, das ist eine Mischung aus, wie kann das passieren? Und ich glaube, gerade für die 2, die Weltmeister geworden sind und alles, ich glaube, when it's all said and done, werden sie auch noch immer auf dieses Spiel zeigen und sagen, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Und das war einer der besondersten 3, 4 Tage, die wir in unserer Karriere erlebt haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Franz hat gesagt, der Kreis schließt sich. Das ist ein Moment, den kann man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Mal gucken, ob er dabei sein kann. Er hat sich Anfang Dezember das Sprunggelenk verstaucht, war davor in brutal guter Form, aber es tröpfeln jetzt schon die Infos so ein bisschen raus. General Manager, die Besitzerfamilie von Orlando haben alle klargemacht, es wird mit dem Jungen kein Risiko eingegangen, nur weil er jetzt wieder in der Heimat ist. Es wäre natürlich schon einfach geil, ihn da zu sehen, aber es ist natürlich, also natürlich musst du als Franchise abwägen, die wollen ja auch noch ein bisschen was erreichen in dieser Saison, ob du ihn da jetzt von der Leine lässt. Ne? Er würde, glaube ich, sehr gerne.
Ich glaube, dass Moritz das fast überwiegt. Also wollen wir alle Franz Basketball spielen sehen? Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass selbst wenn die NBA weit weg ist, dass man irgendwie, also die Möglichkeit, ihn zu Basketball zu spielen, gab es ja und gibt es gefühlt jedes Jahr in Deutschland auch. Also den sieht man, kann man schon irgendwie sehen. Und dadurch, dass, also dieses Super-GAU aus Ja Morant ist traurig oder sauer und wird getradet und ist nicht dabei und beide wagen das Spiel nicht, ich bin sehr froh, dass das abgewendet scheint. Ich glaube, die Emotionalität gegenüber Moritz ist so groß, dass sogar, so bizarr wie das klingt, ein Ausfall von Franz nur eine sehr, sehr kleine Delle in diese Veranstaltung macht. Wirklich. Also das hätte ich mir vorher, ich hätte gesagt, oh, wenn die beiden nicht spielen, wäre, oder so, wenn Franz, stell dir mal vor, Franz würde nicht spielen. Aber dass Moritz jetzt zurückkommt und du hattest, das, auch wenn wir das Thema jetzt schon aufmachen wollen, ich liebe das bei Nazio, dass einfach Moritz spielt wieder und du siehst kaum einen Nationalspieler, der nicht irgendeinen Post macht, irgendwie so, wie sehr sie sich freuen, dass der wieder spielt. So. Und es wirkt echt, es ist nicht so, da ist nichts Inszeniertes dabei, gar nichts, sondern es ist einfach, die lieben sich und es ist einfach so, also Standing Ovation, wenn er eingewechselt wird in Orlando, wenn der reinkommt, das wird so ein krasser Moment sein in der Halle, dass, ja, wäre es cool, wenn Franz spielt und dann würde er, wenn er 25 gemacht hätte und er würde uns Eurosteps zeigen, aber so, die Moritz-Geschichte ist so groß, dass das fast alles davon auffängt, finde ich.
War seit Dezember 24 wegen Kreuzbandriss raus und gibt dann im letztmöglichen Spiel in den USA vor dem Berlin-Spiel sein Comeback nach fast 13 Monaten. Du hast es gesagt, guckt euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal so ein, zwei Videos auf Instagram, auf YouTube an von seiner Einwechslung. Das ist so emotional. Er war ein bisschen drüber, er wollte schon zu früh aufs Parkett, da hat er dann noch eine kleine Schelle verbal von seinem Bruder von drüben bekommen. Junge, du, jetzt warte doch mal, bis du dran bist, weil er schon auf dem Parkett war. So geil. Und er macht dann auch natürlich auch noch 8 Punkte und jeweils 2 Rebounds und Assists in 10 Minuten und er hat schon wieder allein in dem Zusammenschnitt, den ich auch dann danach nochmal gesehen habe, was er schon wieder an Energie reinbringt. Du hörst ihn sofort schon wieder kommunizieren in der Defense. Das liegt auch ein bisschen daran, dass in der Halle natürlich dann auch während des Spiels hier und da vielleicht jetzt nicht komplett Istanbul-Vibes herrschen, aber wie viel du ihn auch schon wieder kommunizieren hörst, dann erzwingt er da diesen einen Turnover an der Mittellinie, ne? Und er gibt dir schon wieder so kleine Glimpses, so kleine Feuerchen von dem, weswegen man Moritz Wagner einfach im eigenen Team liebt und als Gegner hasst.
Ja. Das wird gut, Benny. Das wird gut, Benji.
Wie gesagt, Tristan da Silva nicht vergessen, der hat in diesem Spiel mal eben wieder 16 gemacht, ne? Und nochmal ein riesen Lob von seinem Coach Mosley bekommen. Die haben ja auch sonst noch die Magic, paar Verletzungsprobleme. Memphis auf der anderen Seite, du hast es gesagt, da wird bei Ja Morant mittlerweile jeden Tag gefühlt eine neue Destination für einen möglichen Trade genannt. Falls ihr das nicht so auf dem Schirm habt, das ist ein herausragender Basketballer, der leider sehr verletzungsanfällig ist. Ein absoluter Skandalspieler ist, weil er gerne mal mit Waffen posiert oder sonstiges und diese Saison, weil er auch mit dem Coach im Clinch liegt und nicht gesund ist, seine schlechteste Saison seit seinem Rookie-Jahr. Er ist der ineffizienteste Jumpshooter der Liga. Kirk Goldsberry ist auf Instagram immer die beste Quelle für solche auch mal ein bisschen deeperen Stats. Es ist Wahnsinn, diese Zahl pro Jumpshot 0,63 Punkte. Damit ist er einfach Schlusslicht in der Liga.
Das ist nicht viel. Also das ist herausragend, das müssen wir jetzt einfach, wir gehen davon aus, ja? Also eben so halb. Er ist 26. Wir hoffen jetzt einfach, dass es an der fehlenden Motivation für Thomas Isalo zu spielen liegt, dass er nicht mehr mit der gleichen Effizienz in die Zone kommt, nicht mehr diese Brechstange ist, nicht mehr diese Freak-Plays macht und auch nicht mehr diese Einfachheit seine Gegenspieler schlägt.
Ja.
Aber ja, also er ist halt einer dieser Spieler, die, wenn sich dein Dreier nicht entwickelt und du 5% deiner Athletik verlierst, verlierst du nicht 5% deiner Leistung, sondern kann es auch mal 20% sein. Wer weiß, also es ist gut möglich, er geht irgendwo hin. Und das ist jetzt schon eine heftige Momentaufnahme. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir, oder schon eine Weile her, dass wir ein Team gesehen haben, wie vor 4, 5 Jahren mit, keine Ahnung, Jaren Jackson Jr., Dylan Brooks, Desmond Bane, wo wir uns so sicher waren, okay, da haben wir jetzt einen Haufen, die haben eine Kultur, auch wenn die Kultur ab und zu mit uns, gerade mit uns so aus der deutschen Perspektive so ein bisschen angeeckt ist, dieses Laute, dieses teilweise Respektlose oder wenig Respekt vor den vor den bewährten Größen, vor den Golden State Warriors, vor keiner LeBron James, all diese ganzen Geschichten. Aber wir waren uns sicher, okay, das sehen wir jetzt in Memphis für 10 Jahre. Und dass du im Zweifel in ein paar Wochen aufwachst und es ist gefühlt Santi Aldama und Jaren Jackson Jr. und auf dem Weg versuchend, eine neue Kultur zu erschaffen unter dem neuen Head Coach Thomas Isalo, das ist schon eine rasante Entwicklung, auch wenn sie sich jetzt nicht, also die kommt jetzt nicht so überraschend, aber ich glaube, wenn man einmal nochmal so zurückgeht, 5 Jahre oder 4 Jahre und jetzt nochmal sich das anguckt, wie es heute aussieht, das ist schon knackig.
Mhm. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, Coach Isalo wieder zu sehen. Den wollen wir natürlich auch versuchen, irgendwie noch zu sprechen und mit ihm mal wieder uns ein bisschen auszutauschen. War ja auch schon mal in diesem Podcast zu Gast. Wie gesagt, die Kehrseite dieses ganzen Wahnsinns, und wir freuen uns ja echt drauf, da, was da am Donnerstag in Berlin passiert, werden das auch versuchen zu transportieren. Es wird eine Sonderfolge dann auch geben, weil wir ja eben vor Ort sind, die wahrscheinlich am Freitag erscheint. Werden wir hier diesen Podcast auch nochmal verlängern, ausnahmsweise in dieser Woche, um dann eben unsere Eindrücke zu teilen. Die Kehrseite ist wirklich, es gab teilweise dann, gerade als die erste Welle weg war, nur noch dreiste Ticketpreise. Manche haben zusammengerechnet, es ist günstiger für 3 Tage nach Orlando zu fliegen und sich da ein Spiel anzuschauen, inklusive Hotel und Flug und Ticket. Aber all diese weiteren Aspekte, dass das natürlich auch viel Promo ist und so weiter, das sparen wir uns jetzt einfach mal. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Donnerstag, gucken uns das dann mal an und dann gucken wir mal, was wir mit diesem Erlebnis nachträglich machen, würde ich vorschlagen. Gibt ja in der NBA auch gerade noch genug andere Storylines mit Trades hier und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal in die Euroleague rein. Pero, die unter anderem folgende Leckerchen dieser Woche für uns hat. Am Mittwoch spielt Olympiakos bei Partizan. Die Bayern sind am Donnerstag gegen Panathinaikos gefordert. Haben dann noch ein französisches Duell, Paris-Monaco. Und am Freitag gibt es neben dem Topspiel Fener Valencia auch den Clasico in Madrid. Lass uns vielleicht mit den Bayern gegen Panathinaikos Donnerstag 19 Uhr einmal anfangen. Die Bayern, die ihre letzten beiden Heimspiele gegen aber auch überschaubare Gegner gewonnen haben, da jeweils die 90 Punkte geknackt haben, dann am vergangenen Freitag in Piräus verloren. Aber vielleicht noch mal ein Wort von dir zu dem, was davor am Mittwoch gegen Baskonia los war. Andi Obst mit einem neuen Karrierebestwert in der Euroleague. 37 Punkte, dank 7 von 11 von der Dreierlinie. Er hätte, glaube ich, am Ende sogar wirklich, wenn er nicht Andi Obst wäre und es ein anderer Spieler wäre, hätte er sogar noch auf die 40 gehen können. Aber er lässt dann hinten
er
raus.
Er war müde, der nasse Sack, Alter. Hast du gesehen mit den. Guck mal, du kannst nicht 37 machen und dann mit den Knien, also so mit den Händen auf den Knien, weil du so müde bist. So, come on, straff dich, Andi. Du bist der Marathonmann. Ich weiß nicht, was Lukas Feldhaus hatte, das ja bestimmt auch geschickt vor ein paar Wochen. Ich glaube, es war Spieler in Europa, die in den letzten 5 Jahren die meisten Spiele gemacht haben oder so. Und da war Andi, glaube ich, auf nach Tavares und noch irgendjemandem auf Platz 3. Also krass. Er reißt dieses Pensum ab. Und was so ein bisschen fast überraschend für mich ist, ist auch einfach viele Drives dabei. Und ich habe das prognostiziert, dass er eben dieser, es ist bei Andi so. Er sieht einfach manchmal noch so spritziger aus in diesen 6 Wochen Fenstern im Sommer, weil wenn dieser Grind kommt und dann verliert er 2-3% von seinem Juice und dann ist er so ein bisschen, dann wirkt er manchmal defensiv angreifbarer und da sind die Drives nicht mehr so knackig, wie wenn er 24 macht gegen die USA. Und es ist jetzt Mitte Januar. Also, das ist jetzt schon wieder ein ganz schöner Chunk an glanzvollstem Basketball, den er da sich da rausgeschnitten hat aus den Knochen. Ich habe ihn gesehen beim Media Day. Da war Lacker damals noch so ein bisschen im Clinch mit Coach Herbert und war so, ja, ich dachte eigentlich, ich mache eine Woche Pause, jetzt sind so ein paar Tage und dann ist er sofort wieder in dem Flow und greift wieder an und ist wieder da. Und jetzt macht er 37. Und generell Euroleague-Spieler, die 37 machen, gibt es nicht so viele. Deutsche Spieler, die über 30 gemacht haben, gibt es nicht viele. Da ist auf der Liste, glaube ich, dass es jetzt 7-mal passiert oder so. Da ist er jetzt 3-mal drauf, ist der Anführer. Also baut sich jetzt so ein bisschen so ein Resümee auch einfach als der beste Euroleague-Spieler. Ist er schon der beste Euroleague-Spieler? Ja, so. Da kann man zumindest, also er liefert zumindest jetzt langsam Stoff, um sich da, dass man da auch drüber, also irgendwann mal diskutieren kann, so, ja, wer sind jetzt die deutschen Namen, die ihren Großteil der Karriere in der Euroleague verbracht haben Und wie rankt man die, wenn einem langweilig ist?
Findest du auch, dass dieses Spiel gegen Panna jetzt, also für mich ist das jetzt wirklich mal ein Zeichen, weil es ist zwar ein guter, sehr guter Gegner, aber es ist ein Heimspiel. Und um jetzt mal wirklich zu sehen, was Pesic da vielleicht so hingekriegt hat, ne? Weil er hat McCormick wachgeküsst, er hat Jessup wachgeküsst und so weiter. Panna hat auch so ein paar Problemchen die letzten Wochen gehabt. Da brodelt's vor dem Hintergrund das Final Four in Athen ja auch dieses Jahr. Ich finde, dass das jetzt schon auch nochmal eine andere Ausgangslage ist als das Piräus-Spiel.
Mhm. Ja, also es ist natürlich jetzt eine Mannschaft, also ein Gegner, ein Riese, der auch so ein Stück weit taumelt, der nicht den Basketball spielt, der will. Ataman, also wir springen wieder. Wir sagen immer, wie heißen Menschen, die immer sagen, da, wir springen nicht übers Stöckchen oder oh, jetzt hält er wieder das Stöckchen hin und dann aber es trotzdem irgendwie erwähnt und dann aber sagt, wir springen da jetzt nicht drüber, ist aber quasi schon Macht, weil es bei uns besprochen wird. Jetzt gerade gesagt, quasi das. Der Sieg gegen Peristeri war es, glaube ich, im letzten Spiel in Griechenland, war für ihn schlimmer als Niederlage. Und warum gewinnen sie diese Spiele nicht wie mit 40, wie Olympiakos das in der griechischen Liga macht? Also, Spiel nicht stabil und trotzdem ist für mich, wäre ich sehr überrascht, wenn sie gewinnen würden. Ich glaube, das, was Svetislav Pesic bewirkt hat, ist quasi fast schon das Maximum, was du bewirken kannst, nämlich gewinnbare Spiele, Spiele, die gerade für dich gewinnbar sind, mit so einer Gala wie Andi Obst dann zu gewinnen. Also, ich will niemandem zu leide tun. Ich glaube, er hat genau das Richtige gemacht. Er hat Potenziale gesehen, die da geschlummert haben, die niemand sonst gesehen hat. Er hat McCormick gesehen. Jessup war für mich glasklar, dass das zumindest so ein typischer Sveti-Spieler sein wird, wo er was rauskitzelt. Das heißt, genau die richtigen Leute, die Rotation klarer gemacht. Den will ich nicht mehr dabei. So, aber für mich ist einfach das sehr begrenzt, was jetzt noch passieren kann. Also ich wüsste nicht, welche Stellschraube er dreht, dass jetzt über dieses, wir gewinnen irgendwie, auch wenn wir zu Hause sind und so, dann die Gewinnbaren gerade so, sehe ich trotzdem nicht. Vielleicht, also das glaube ich, dass das jetzt einfach eine recht zerfahrene Euroleague-Saison wird für die Münchner, der Rest des Weges.
Ja, es ist Svetislav Pesic, aber er kann auch nicht zaubern. Also er hat halt Limitierungen, die dann auch bestimmte Dinge vielleicht einfach ausschließen. Aber mal gucken, ey, wer weiß. Schaut es euch an am Donnerstag.
Du bist doch Fußballtrainer. Wie hieß dieser Trainer, der nach einem Spiel gefeuert wurde, weil er gesagt hat, er kann aus Scheiße keine Bonbons machen? Das war mein... es gab einen Fußballtrainer, ich müsste das vielleicht nochmal kurz googeln. Er wurde eingestellt, hat 3-1 verloren und hat dann gesagt, ich kann auch aus Scheiße keine Bonbons machen und ist dann sofort wieder gefeuert worden. Also frei nach diesem Satz fand ich natürlich großartig und also gemünzt auf München würde es natürlich heißen, er kann aus guten Euroleague-Spielern, sehr soliden, aus einem soliden Kader kann er einfach, glaube ich, nichts Spezielles. Ich glaube, aus diesem Kader kannst du keine spezielle Wunderwaffe bauen.
Dynamo Dresdens Hansi Kreische hat das damals gesagt. Aus Scheiße kann man keine Bonbons machen. Den hatte ich schon wieder vergessen, diesen Satz einfach sehr, sehr gut.
Und dann einfach, aber dass er dann dafür, sofort wie gefeuert wird, das finde ich das Großartige. Also wenn du einfach für ein Spiel da warst, für ein 3-1 verloren und das gesagt, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Alright, wir gehen rein in den Freitag mit dem großen Spiel, was wir ja auch schon vor Ort erleben durften, allerdings nicht in Madrid, sondern in Barcelona waren wir damals. Der Clásico am Freitag ab 20.30 Uhr. Ich finde es ganz cool, auch das hat Lukas in den Archiven gestöbert. Die Pflichtspielbilanz der letzten 20 Jahre, Vero, ist exakt ausgeglichen. 64 zu 64 zwischen Real und Barca. Und ein Spiel, worauf freust du dich da? Also sicherlich vor allem auch irgendwie das Duell der beiden Coaches da, der Taktiker an der Seitenlinie, ne?
Ja, es ist einfach schön, dass es wieder so unter dem Vorzeichen ist. Dass es, also es, diese 64-64 verzerrt ja so ein bisschen, dadurch, dass es Jahre gab, wo Barca wirklich das dominiert hat, das Duell. Und jetzt gefühlt war es alles Real Madrid eingefärbt in den letzten Jahren. Jetzt sehen wir sie tatsächlich auf Augenhöhe. Wir sehen Scariolo mit einem Stuhl, der zumindest mal erwärmt war, phasenweise. Aber jetzt einen Sprung gemacht, der kürzlich erst den Klassiker verloren, also sie haben ja gerade in der Liga, in der ACB gegeneinander gespielt, Barcelona das Ding gewonnen, sie sind eine der Überraschungen, Und es geht jetzt los. Es geht jetzt los, dieses Rennen um den 6. Platz, das Rennen. Und ich bin froh, dass es auch ein Rennen um den 11. Platz gibt, dadurch, dass Armani Mailand jetzt wieder da ist. Im Zweifel sogar Virtus Bologna und Dubai da sind und Roter Stern ein bisschen gestrauchelt hat, auch wenn ich das schade finde. Wir wünschen uns jedes Jahr eine Belgrader Mannschaft in den Playoffs. Wie kann es sein? Aber also das Rennen ist offiziell eröffnet um Platz 6 und Platz 10. Das heißt, wir haben Klassiker auf Augenhöhe und wo es um was geht. So.
Bei Real ist ja trotzdem, auch wenn die so ein bisschen ins Rollen, also was heißt, die sind mehr jetzt ein bisschen ins Rollen gekommen, die haben jetzt 16 der letzten 19 Pflichtspiele gewonnen, die sind in der ACB-Tabellenführer, die sind in der Euroleague zumindest oben dran und trotzdem ist richtig miese Stimmung weiterhin, ne? Also Teile der Fans gegen Scariolo, Medien gegen Scariolo, also es ist weiter wirklich richtig, richtig, richtig Druck auch da einfach drauf.
Ey, aber so fühlt es sich doch einfach auch schon an, seit 2 Jahren, seit dieser furiosen Hinrunde, wo sogar da waren sie 16-1, haben eine komische Körpersprache gehabt, dann sich völlig verabschiedet in der Rückrunde, so ein halbes Aufbäumen in den Playoffs, dann letztes Jahr eine Kacksaison, wo man immer dachte, wann kommen sie, sie kamen nicht und dieses Jahr sind sie jetzt, ja, also waren jetzt lange Zehnter und spielen wieder einen Ball ohne diese definierten Rollen, ohne, ja, Esprit, ohne dieses gewisse Werf, ohne dieses gewisse Possess. Ja, I don't know. Ich weiß nicht, wo man da ran muss, an welcher Stellschraube man drehen muss.
David Krämer mehr spielen lassen, keine Ahnung. Barcelona auf der anderen Seite, echter Turnaround unter Xavi Pascual. Die haben unter ihm alle 8 ACB-Spiele gewonnen. Die sind 7 aus 10 in der Euroleague unter ihm. Kevin Panther ist explodiert wieder unter ihm. Brizuela ist wieder da. Das eingespielte Duo Kleibern-Schengelia hat eigentlich eh seit Saisonbeginn funktioniert. Es ist wohl Kleibern gerade leider verletzt. Aber Xavi Pascual, er geisterte ja schon eine ganze Weile, ne? Immer rings um Barcelona. Kommt er jetzt dann? Jetzt ist er da. Und das ist aber mal ein ganz, 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 ganz klarer, das ist auch jetzt mehr als Affe mit Hut, ne?
Ja, jetzt wissen wir, also die Affe mit Hut-Phase ist vorbei und wir sehen, es ist ein nachhaltiger Trainereffekt, der da, ich freue mich über Pascual, aber du weißt, du kennst mein Naturell, ich knüppel lieber auf Trainer ein, als dass ich wertschätze. Ich wertschätze an dieser Stelle, aber ich würde dir auch gerne auf Peñarroya hinweisen, der es jetzt geschafft hat, bei Barca die Mütze voll zu bekommen, da lausig zu spielen in der ACB, da rausgeschmissen wird, kriegt als erster nicht sehr besprechender Trainer, aus welchem Grund auch immer, den Partizan-Job und kriegt da die Mütze voll, die noch kein, also der kommt von da, kriegt 2 Millionen bei Partizan und kriegt da die Mütze voll und auf diese Spitze konnte sich Lukas Feldhaus nicht verkneifen. Ich hoffe, ich finde sie jetzt auf die Schnelle. Das schaffe ich natürlich nicht, das tut mir jetzt leid. Achso, ja, hier. Also, nachdem ich der Lukas Feldhaus-Chat mit mir und ihm ist quasi nur, geht's nur um Peñarroya und wie er diesen Job bekommen hat und Pablo Laso kriegt auch sein Fett weg. Und dann kam jetzt neulich die Nachricht, Bayern hat seit 2022/23 nur eine Auswärtsbilanz von 2-27 gegen Top 8 Teams. Schönes Nugget von ihm. Aha. Nehmen wir natürlich. Einzige Siege gegen Baskonia 23 und gegen Barca 25. Beide gegen Peñarroya. Also.
Das freut er sich.
Ja. Liebe Gruß an Lukas Feldhaus, hat mir sehr gut gefallen. Glückwunsch an Barcelona, dass sie es geschafft haben, Peñarroya loszuwerden und damit sofort wieder von heute auf morgen einen adäquaten, sehr guten Basketballtrainer haben, mit dem sie gewinnen. Partizan ist einfach, I don't know. Als Laso und Peñarroya unterschrieben haben, habe ich gesagt, sind wir uns sicher, dass sie am Ende des nächsten Kalenderjahres noch Trainer sind? Wir sind uns jetzt nicht mehr sicher, ob sie am Ende der Saison noch Trainer sind.
Noch einmal kurz bei Barca geblieben. Wenn Kleibern wieder fit, La Povitola auf dem Level und du nimmst diesen ganzen Kader mal als solches zusammen und hast jetzt den Pascual-Effekt, der offenbar doch ein weiterer ist. Wie weit kann denn das tragen? Hast du das Gefühl, also es ist ja irgendwie schwer, ein generelles Gefühl in dieser Euroleague-Saison mal wieder zu haben, aber ist das etwas, was auch so nachhaltig sein kann, dass die vielleicht auch wirklich mal wieder mehr oben anklopfen können und es richtig relevant sind?
Ja, auf jeden Fall. Also eins der bestfunktionierendsten Line-Up für mich ist dieses, sind die Veteranen. Dazu hast du Saturanski, der die Lichter ausschießt, schießt glaube ich fast 50% von der Dreierlinie. Die Frage war immer Verletzung und Kraft. Und Das generelle Niveau der Euroleague in der Spitze ist dieses Jahr ein bisschen niedriger. Alle Teams haben Löcher, alle Teams haben Probleme. Und wenn die Frage ist, kann Satoranski mit Clyburn und Toko Shengelia und Vesely und noch zwei, drei Rollenspielern, wenn Brizuela weiter so spielt, können die gegen Hapoel Tel Aviv gewinnen? Oder können die gegen, weiß der Geier, Olympiakos Piraeus gewinnen? Oder können sie damit gegen, ja, natürlich. Also das ist sehr, also wir haben es lange nicht erlebt, dass es so nah beieinander ist. Und das ist eine Mannschaft, wo in der Playoff-Serie sollten alle fit sein. Dann werden wir sehen, was Basketball-IQ bedeutet. Weil gerade was defensive Rotation, was offensive Spacing, was miteinander spielen, da werden sie Möglichkeiten haben. Und sie haben halt jetzt diese 1 gegen 1. Also sie haben jetzt Panther, den wir noch gar nicht. Ja. Sie haben auf einmal La Provitola, über den wir noch nicht gesprochen haben, der wieder fit ist und im letzten Klassiker erstmal 20 gemacht hat. Ja, das ist für mich eine Mannschaft, die auf jeden Fall ins Final vorkommen kann. Und jede Mannschaft, die ins Final vorkommen kann, kann auch gewinnen.
Und dann haben wir davor am Freitag noch ein echtes Topspiel, was ihr euch definitiv geben solltet. Man muss sich ja immer noch dran gewöhnen, dass das mit Valencia-Beteiligung auch wirklich echte Topspiele sind. 18.30 Uhr beginnt, das sind zwei der heißesten Teams, Fenerbahce und Valencia. 8 aus 10 gewonnen, zwei der besten Defensiven, die wir haben. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich als Basketball-Feinschmecker und Connoisseur auf jeden Fall geben sollte. Jasikevicius gegen Pedro Martinez. Was lässt sich Jasikevicius gegen Valencia einfallen im Rahmen dessen, was man sich dagegen so einfallen lassen kann? Das wird ein richtig, richtig schöner Freitag in der Euroleague, alles live zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Davor, am Mittwoch, haben wir natürlich auch noch Eurocup im Angebot. Pero, das wollen wir auch noch kurz streifen, weil da gibt es das deutsche Duell zwischen Ulm und Chemnitz ab 18.40 Uhr. Die Chemnitzer mittlerweile, wir haben ja gemeinsam das Hinspiel in Chemnitz kommentiert, das war brutal unterhaltsam, haben die Niners am Ende gewonnen. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht. Die Niners sind auf Platz 5, du musst unter die ersten 6 kommen in deiner Gruppe, um weiterzukommen, die K.O.-Phase. Die Ulmer haben jetzt schon 2 Siege Rückstand auf den 6. Das ist in dem Fall jetzt Trento. Und trotz alledem, mal gucken, die Rotation bei Chemnitz ist jetzt dünner geworden. Ty Brewer hat sich nach Russland verabschiedet. John Newman hat sich verletzt. Hat natürlich Ulm immer noch wahnsinnig viele geile Zocker in ihrer Mannschaft. Ne? Und vielleicht ist es jetzt so fast schon, weiß nicht, so die letzte, nein, nicht die allerletzte, aber so eine der letzten Chancen, da wirklich nochmal sich in eine Position zu bringen. Dafür muss Ulm dieses Spiel eigentlich gewinnen.
Ja, Ulm hatte, also das ist krass, wie viele Parallelen es zwischen den beiden Teams gibt. Beide ganz gut gestartet, dann ein Hänger zwischendurch, Verletzungsprobleme und dann auch so ein bisschen überraschend Kaderprobleme, Kadertiefe abhandengekommen. So ein bisschen versucht, das nachzubessern. Und dann, klar, bei Ulm gibt es dann mit Justin Simon einfach den Spieler, mit dem die Rückkehr und vielleicht auch so ein bisschen die Leistungssteigerung wieder auf der, so ein bisschen auf der Shooting-Guard-Position dann von Mark Smith. Aber und beide Mannschaften dann irgendwie so einen schwierigen Stretch in der Mitte, jetzt wieder rausgekommen. Auf der Chemnitz gewinnt die Eurocup-Spiele, dafür gewinnt Ulm die BBL-Spiele jetzt wieder. Ich als Ulm-Fan bin fast froh, wenn sie im Eurocup ausscheiden, aber also ich gehe nicht davon aus, dass sie dieses Jahr haben sie für mich kein Team, das den Wettbewerb gewinnen kann. Deswegen ist es für mich nicht schlimm, wenn es da jetzt, sollte es nur für Chemnitz weitergehen und Ulm hat dann die Chance, da weiter in der Tabelle zu klettern, wie sie es sowieso schon machen. Einfach weil es auch für die da wieder keine einfache Gesamtsituation war. Ja. Mhm.
Bei den Chemnitzern explodiert Amadou Sow, das hatten sie so ein bisschen angekündigt. Der bringt das komplette Paket mit, ist ein super spannender Spieler. Und seitdem Ty Brewer nach Russland sich verabschiedet hat, Kostya Muschidi, letzte 3 Spiele, 20 im Schnitt. Muschidi erwacht. Und das freut uns aus deutscher Sicht natürlich dann auch extrem.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist ja da immer noch, ich kann mich an den Satz erinnern, ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, dass ich einfach mich freue, dass er auf Eurocup-Niveau spielt. Da hat er sich auch jetzt wieder akklimatisiert. Und dann einfach zu sehen, dass so eine Entwicklung einfach wieder weitergeht. Oder selbst wenn es jetzt nur eine schöne Aufnahme oder Kurzaufnahme, Momentaufnahme ist. Aber ja, zum nächsten Level herangeführt worden. So ein bisschen sich das angeguckt, adaptiert und jetzt einfach eine heiße Phase in dem Alter. Es macht einfach dann Bock, dann surfst du so eine Welle und da freut man sich auf jeden Fall für ihn.
Also das am Mittwochabend und Peru, dann haben wir fast alles abgehandelt so an den aktuellen Dingen. Ich würde gerne noch ein Thema mit dir besprechen. Das war für mich somit das beeindruckendste Thema aus dem deutschen Basketball. Zum Start dieser Woche gab es ein Interview in der FAZ mit Jason George nach seiner Dopingsperre. Ist ja jetzt seit Dezember bei Würzburg quasi wieder auch Basketballprofi. Auch da gebe ich den Hörern nochmal kurz die Fakten mit an die Hand. Jason George, ein Riesentalent, geht als 17-Jähriger von Ulm zu den Bayern 2018, hat dann dort sein BBL-Debüt, kriegt auch die ersten Euroleague-Minuten, wird dann 2022 an Chemnitz verliehen. Nach diesem Zwischenfall, über den wir gleich auch nochmal sprechen sollten, vielleicht mit Andrea Trinchieri da in einer Auszeit gegen Baskonia mit einem Schlag in den Bauch und einem Schubser und so weiter. Dann gibt es eine positive Dopingprobe. Unter anderem wird da Crystal Meth gefunden. Er wird für 26 Monate gesperrt. Diese Sperre war dann, ich glaube, im Sommer oder so war sie dann beendet. Geht dann erst in die Pro B und wird jetzt im Dezember von Würzburg quasi nachverpflichtet. Und hat jetzt ein, wie ich finde, du hast es auch gelesen, beeindruckendes Interview in der FAZ gegeben, wo er einfach in sein Seelenleben der letzten Jahre und auch in das Seelenleben eines jungen Basketballprofis, der ein großes Talent ist, viel Druck, vielleicht auch Coaches, die, mit denen er dann nicht so klarkommt und dann eben die falsche Abbiegung nimmt. Und da waren, ich habe ein paar Zitate auch gleich mitgebracht, super interessante Aussagen dabei. Ich weiß nicht, wie du das Interview gelesen hast, aber ich würde es den Hörerinnen und Hörern extrem ans Herz legen, sich das mal durchzulesen, weil das fand ich beeindruckend.
Genau wie du sagst. Auf jeden Fall... Ja, die Offenheit, die für mich super wichtig, weil ich von außen überhaupt nicht verstanden habe, was da passiert ist. Also gerade auch, weil es Crystal Meth war, wie sich im Interview herausgestellt hat, war es dann quasi, ging es eher um Kokain, was irgendwo von aus dubiosen Quellen war und daher natürlich nicht besonders qualitativ hochwertig. Und dass das quasi, es ging eigentlich quasi, also er hat nie wissentlich Crystal Meth genommen, aber diese Information damals hat das Gesamtbild für mich ja nochmal total unverständlich. Also klar, auch ein talentierter Jugendspieler, der beim FC Bayern München irgendwie gespielt hat oder ausgeliehen wird und dann sowieso chemische Drogen nimmt, das hat immer erstmal für Verwirrung gesorgt oder wie kann das passieren? Aber diese Geschichte war eben für mich fast, also damals ja noch mit einer großen Razzia und dem ganzen Zeug. Also es war ja wirklich skurril. Und das war... auch jemand sogar für mich, der ja irgendwie das Gefühl hat, ich bin nicht so lange raus, schon nochmal auch wichtig so, ja, dass es auch um die Szene geht, auch wenn er immer wieder sagt, er will sich nicht als Opfer darstellen und es sind natürlich viele Beweggründe und er hat auch dann selber ein, zwei natürlich Fehler gemacht, klar, aber eben auch, dass so eine Szene für ihn einschneidend war oder wie dann eben Sportler so funktionieren und was dann eben dir passieren kann, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist oder wenn du auch von der Persönlichkeit her jemand bist, der, er sagt, er ist halt nicht jemand, der sich öffnet, ja, er ist nicht jemand, der über Dinge spricht, sondern er ist jemand, der im Zweifel irgendwas mit sich selber ausmacht oder versucht es auszumachen und da dann eben krachend gescheitert ist und dann fast glücklich ist oder froh ist, dass die NADA ihn insofern erwischt hat und das eben für überhaupt erst dazu gesorgt hat, dass er sich ändern kann, dass er das angehen kann, dass er sich Hilfe bekommen kann und diese ganzen Dinge. Und ja, das ist echt ein krasses Interview, ja.
Ich habe mal die einschneidendsten Zitate für mich mitgebracht. Zitat Nummer 1, je weiter ich kam, desto mehr spielten Business und Politik mit rein. Es wurde kälter. Allein diese drei Worte, es wurde kälter, finde ich, sind für mich irgendwie schon so, die stehen so für sich. Er sagt immer wieder, er will nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, aber das ist so eins dieser Zitate. Dann, ich brauchte die Drogen, sie wurden meine Medizin gegen den Schmerz, keinen Spaß mehr zu empfinden beim Basketball. Total krass. Also in die gleiche Kerbe geht dann, ich fühlte mich wie ein Clown, wie jemand, der in einem Kostüm auf die Bühne geht, aber nicht mehr aus dem Kostüm rauskommt. Mein Gefühl war, du musst mit dem Zirkus weiterhin herumziehen und den Leuten Freude bereiten, aber ich fühlte mich innerlich wie tot. Krass, krasse Aussage.
Ja, das ist krass. Und trotzdem ist das, also wenn er das so beschreibt, ist das nicht für mich, wo ich sage, wow, wie kann das jemand spüren, wenn er doch eigentlich seinem Hobby nachgeht? Das ist gar nicht. Also ich weiß sehr genau, in welche Richtung das geht. Ich habe gestern auch einfach dann nochmal nachgedacht. Es sorgt, also für mich sind zwei Dinge. Erstmal mache ich mich auch ein Stück weit, was heißt mitschuldig, aber also diese Szene, wir sind natürlich jetzt alle total perplex, weil es chemische Drogen sind. So. Wenn das Alkohol gewesen wäre, wäre das quasi, hätten es wahrscheinlich nicht, hätte es die NADA nicht gefunden, wir hätten es nicht. Also nicht besprochen, nie besprochen. Und er hätte das wahrscheinlich mit Alkohol, hätte die Profikarriere mit Alkohol wahrscheinlich noch durchziehen können, 15 Jahre. Und dem wäre es dann halt richtig schlecht gegangen in 20 Jahren oder in 25 Jahren. So. Und da bin ich ja auch jemand, der ständig kultig erzählt, ja, da haben wir gesoffen und wie auch immer. Wohlwissend, dass es die Spieler, die ich in der Bundesliga erlebt habe, die es nicht gepackt haben mental und die dann eben einen Weg oder einen Ausflucht brauchen, das war dann immer Alkohol. Also ich kenne einfach niemanden, der sagen musste, also ich weiß natürlich, dass Leute auch damals gekifft haben und ich weiß auch, Alkohol war das ja, was da dann gar kein Problem war, was du machen kannst, ohne dass es auffällt, ja, oder dass du irgendwo was besorgen musst oder dass du im Zweifel von der Nader gebastelt wirst. Und da glaube ich, auch wenn ich Geschichten liebe von damals, wo wir betrunken Scheiß gemacht haben, dass man da auch dann immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, wie lustig und wie kultig das wirklich ist. Und auf der anderen Seite, wie froh man selber sein kann, wenn man einfach ein intaktes System um einen rum hat. Also ich bin auch jemand, der, wenn ich große Probleme habe, versuche ich das auch mit mir alleine oder ich werde dann auch kleiner, weil ich habe halt schon immer eine Partnerin sowieso, aber ich habe auch, also wenn ich jetzt über die meine Ansprechpartner, meine Freunde sind quasi heute die gleichen wie vor 20 Jahren. Mhm. Und ich habe mit 34 aufgehört, Basketball zu spielen. Und wenn mich jemand gefragt hätte, also hast du schon mal chemische Drogen gesehen, warst du schon mal im Raum, also habe ich gesagt, nein. In deinem engeren Umfeld nimmt da irgendjemand irgendwas? Und ich hätte gesagt, niemals, weil ich weiß alles über diese Leute. Und sobald ich aufgehört habe, wurde mir klar, es war ständig, also war ich in Räumen, wo das war. Und ich war auch, es gibt quasi kaum jemanden aus meinem engeren Umkreis, der nicht eine ausprobiert hat oder eine Phase gehabt hat oder was auch immer. Aber es war klar, dass wer auch immer mein innerer Kreis war, mich in der Illusion gehalten haben. Und ich bin kein Vollidiot, dass es einfach nirgendwo stattfindet, dass es nicht verfügbar, dass es nirgendwo gibt, dass es einfach, es gibt, das ist einfach eine Welt, die um dich herum oder mit dir nicht stattfindet, so. Mhm. Und wenn ich ein, zwei andere in dem Umfeld habe, dann glaube ich nicht, dass, also mir passiert diese Jason George Sache nicht, aber zumindest kann ich nochmal wertschätzen, dass es einfach um mich einfach wie so ein Ring gab von Menschen, die einfach auf mich aufgepasst haben. So. Mhm. Ja, und wenn du das absolut nicht hast und wenn du wechselst und wenn du in einer Stadt wie München bist und dann gibt es einen Falschen bei dir irgendwo, und, weil irgendwie lernst du das halt kennen. So, ne? Das ist selten, glaube ich, in den Fällen, dass du es dir raussuchst, sondern es ist eher der Fall, dass du mit jemandem zusammenstehst, der sagt, hier, guck dir das, check das doch aus. So.
Ja, also er zeichnet ja nochmal diese Genese auch so ein bisschen nach, ne? Also er sagt, dieser Zwischenfall mit Andrea Trinchieri, das kann man ja alles auch nochmal googeln und nachschauen und so weiter. Ich habe das jetzt auch mir nochmal angeguckt, dieses Video, und war wieder überrascht, wie heftig das tatsächlich auch war, wie der den da, als er schon an ihm vorbeigelaufen war, dann quasi einfach in den Bauch boxt. Das muss man auch einfach sagen, das ist einfach, er hat sich danach dafür entschuldigt, aber trotzdem hat das halt sehr viel leider mit Jason George gemacht. Auch da das Zitat, das war für mich eigentlich der Grund zu gehen. Ich hatte meine Sachen schon gepackt, ich war aus der Wohnung raus, mir wurde aber abgeraten. Das war ein Moment, in dem ich mich nicht geschützt gefühlt habe, das war ein Moment, wo ich mich im Rückblick manipuliert gefühlt habe. An dem Abend, bevor ich gegangen bin, habe ich dann Alkohol getrunken und bin in Kontakt mit Kokain gekommen zum ersten Mal. Das ist halt schon tough. Ne? Und du hast es aber vorhin gesagt, auch nur, dass das nochmal klar ist, auch das wird in dem Interview, falls du es nicht selber liest, ich glaube, jetzt ist es gerade hinter der Paywall. Er sagt das nochmal, das bestätigt auch die NADA nach allem, was sie so da untersucht haben. Er hat das nicht wissentlich genommen, dann dieses Crystal Meth, sondern wie du gesagt hast, das ist wohl kontaminiertes Kokain gewesen, wo dann Spuren davon drin waren, und dann wurde das natürlich nachgewiesen. So. Also auch da einfach nochmal, um so die Genese zu packen. Und im Nachhinein sagt er eben jetzt, betrachtet er den positiven Test sogar als Geschenk, weil er dann irgendwann später erkannt hat, zu Beginn war das natürlich ganz furchtbar, ne, als er dann da rausgerissen wurde, auch aus seinem Basketballleben. Aber wie sagt er so schön, später erkannte ich, dass die Maskerade gefallen war, die ich getragen hatte. Ich war das Clowns, also das Clownskostüm meinte in dem Moment, das war ich losgeworden. Auch, also da sind Zitate dabei, die sind auch nicht alltäglich von einem Profisportler zu hören.
Nee, ist natürlich jetzt, ja, das ist heftig, ja. Also das ist natürlich sicherlich auch wertvoll in alle, also glaube ich, für Vereinsverantwortliche einfach nochmal selber alles so durchzuscannen, die einzigen, also wie Vereine mit bestimmten Sachen umgehen, kannst du was optimieren, haben die Kids genug Schutz, weil jetzt ohne dazu pragmatisch zu werden, weil am Ende ist das eben vielleicht auch, oder ja, gerade, also ist das, weiß nicht, ob das jetzt wenig empathisch klingt, aber vor 10, 15 Jahren hätten auch Jugendspieler kein Kokainproblem haben können in der Bundesliga. So, das war für mich, war das in der Fußballwelt eher. Also den 22-jährigen Fußballer, der halt koks, den kann ich mir eher vor, oder aus, also, wenn ich mich zurückversetze, im Basketball den 18-Jährigen, der sich regelmäßig in München Kokain kaufen kann, den gab es dann halt nicht. So, der Basketball ist halt auch gewachsen. I don't know, ob man da einfach, ob man da Lehren rauszieht. Ich war ja fast verwundert, dass du die Überleitung von Moschidi als vorletztes Thema dann nicht noch gemacht hast.
Ich habe sie bewusst so ein bisschen umschifft.
Ist ja genau richtig. Weil es da eben diese tolle Geschichte gibt. Wir wünschen uns natürlich, dass es für Jason George genauso eine coole Geschichte wird. Und auch da nochmal die Nada erwähnt, die ein Teil des Interviews war, auch der verantwortlich für den Fall, hat da einen sehr integren Eindruck gemacht. Sie haben zusammen eben diese vierjährige Sperre runtergebracht, eben weil sie den Kontext dieses Falls Jason George da irgendwie erkannt haben. Und ja, jetzt ist noch genug Zeit für ein Happy End. Und im Idealfall gibt es eben an der einen oder anderen Stellschraube irgendwo in diesem ganzen Basketball-Kosmos im Umgang mit den Jugendspielern dann vielleicht noch eine Verbesserung oder nochmal wird irgendwo was überprüft oder vielleicht nochmal ein Agent ruft seinen Spieler an und checkt, dass alles gut ist oder fährt vielleicht doch nochmal vorbei und erlaubt ihm vielleicht dann auch eben ja, einen Ausweg oder hört nochmal genauer zu in dem Gespräch, als das bisher passiert ist.
Wie gesagt, Anfang Dezember, gesigned von Würzburg, auch erstmal da beim Pro-B-Team soll er spielen. Er sagt ja selber, er muss auch erstmal wieder richtig in Game-Shape und so weiter dann natürlich kommen, aber Vertrag bis 2028 und wie du sagst, es ist noch viel Zeit für ein Jason George Happy End, was wir ihm einfach nur wünschen. Yes. Wir freuen uns, dass er wieder zurück ist und können euch, wie gesagt, dieses Interview der FAZ nur ans Herz legen. Das war das letzte Thema der heutigen Folge von Abteilung Europameister. Wie gesagt, wir melden uns dann nochmal mit einer kürzeren Ausgabe außerhalb der Reihe am Freitag, um nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was da denn am Donnerstag in Berlin NBA-artig alles so passiert ist, welche Legenden von Per Günther noch ein Autogramm haben wollten und so. Das klären wir dann alles am Freitag. Das wird ein besonderer Tag und wir freuen uns, dass wir da dabei sein können. Und ihr genießt bis dahin viel, viel Live-Basketball bei uns bei Mama Magenta. Günni, freue mich auf Donnerstag, Jung.
Hatte.
Hatte.